Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Es gibt diese Begriffe, die schleichen sich so in den Sprachgebrauch ein und verselbstständigen sich, bis keiner mehr so richtig weiß, was sie eigentlich ursprünglich mal für eine Bedeutung hatten. Overkill ist so ein Begriff, ne? Kennt ihr. In etwa bei dem Festival waren so viele tolle Bands, der totale Musik-Overkill. Oder, boah, ich musste so viel arbeiten letzte Woche, das war der absolute Overkill. Also, Übermaß, das ist unsere Bedeutung heute für das Wort. Und auch ursprünglich hat es damit mal was zu tun. Es ging um ein Übermaß, und zwar ein Übermaß an Tod. Overkill eben, wörtlich also übertöten. Der Begriff stammt aus der Zeit des Kalten Krieges, in dessen Hochphase, in den 80er Jahren war das, es so viele Nuklearwaffen auf der Welt gab, vor allem im Besitz der Supermächte USA und Russland, dass man damals die ganze Menschheit gleich mehrfach hätte ausradieren können. Das haben wir im letzten Hörsaal ja im Detail gehört. Da ging es um die Besonderheiten von Atomwaffen und die Logik des Kalten Krieges, also wie dieser Rüstungswettlauf sich entwickelt hat. Den Vortrag könnt ihr natürlich wie immer auch auf unserer Homepage oder im Podcast nochmal nachhören. Lohnt sich. Da hieß es jedenfalls, dass die Tatsache, dass es zu diesem Overkill nicht kam, sich auch aus dieser Bedrohungslogik erklären lässt. Also, dass sowohl ein Erstschlag als auch ein Verteidigungsschlag für die Parteien derart irrational war, weil eben der tödliche Effekt so groß gewesen wäre, dass alle Parteien enorme Nachteile gehabt hätten. Dass es zu keinem heißen Atomkrieg kam, wird aber auch einer bestimmten Form der Politik zugeschrieben, der sogenannten Entspannungspolitik, also der Beilegung staatlicher Konflikte auf diplomatischer Ebene mit neutralen Vermittlern, vertrauensbildenden Maßnahmen, Kompromissen und so weiter. Und um die geht es jetzt. Am Mikrofon heute ist Katrin Ohlendorf und das ist unser Thema heute.
Beide Seiten hatten einen universellen Anspruch. Sie wollten die ganze Welt nach ihren Vorstellungen formen. Das Atomwaffenarsenal und die Reichweite der Raketen waren derartig gewachsen, dass eine atomare Auseinandersetzung die weitgehende Selbstauslöschung der Menschheit bedeuten konnte. Einen solchen Krieg, einen kalten Krieg, konnte man nicht mit den üblichen Mitteln der Friedenssuche beenden. Eines der wichtigsten Ziele der Entspannungspolitik war gewesen, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Eine Neuauflage der Entspannungspolitik setzt voraus, dass beiden Seiten der Sinn nach Entspannung steht. Geht es um Verständigung oder geht es um Vorherrschaft?
Wie sah diese Entspannungspolitik im Kalten Krieg also aus? Wie hat sie funktioniert? Und wo hat sie warum, ich sag mal, geschwächelt? Das ist nicht nur rückblickend eine spannende Frage, sondern, das klang ja gerade schon so ein bisschen an, auch für unsere aktuelle Situation möglicherweise bedeutend. Denn, mal abgesehen von vielen anderen Konflikten weltweit, das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist noch lange nicht entspannt. Im Gegenteil. Ich erinnere nur mal an die Mahnung von Frank-Walter Steinmeier im Herbst 2016. Damals war er noch Außenminister, heute ist er ja Bundespräsident. Die Spannungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten seien aktuell bedrohlicher als während des Kalten Krieges. Und auch die Atomwaffen, die gibt es nach wie vor. Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI immer noch etwas mehr als 15.000 weltweit im Jahr 2016. Bernd Rother erklärt uns die Entspannungspolitik im Kalten Krieg jetzt genauer und stellt auch Überlegungen an, ob und wie die Erfahrungen aus der Zeit damals Lehren für uns heute sein können. Bernd Rother ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Geschäftsführer der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Sein Vortrag Entspannungspolitik im Kalten Krieg, ein Angebot zur Entschärfung des aktuellen Ost-West-Konflikts, mit Fragezeichen wohlgemerkt, hat er am 7. Februar 2017 in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek Karl von Ossietzky gehalten, und zwar im Rahmen einer Vortragsreihe zur Ausstellung Der Kalte Krieg – Ursachen, Geschichte, Folgen. Organisiert wurde die vom Berliner Kolleg Kalter Krieg und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die begleitende Vortragsreihe zur Ausstellung wurde dann zusammen mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung umgesetzt. So viel zu den Credits. Jetzt spricht also Bernd Rother über Entspannungspolitik. Bernd Greiner, Historiker, Autor der Ausstellung und Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg, führt uns vorher kurz noch in das Thema ein.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem Vortrag in unserer Reihe begleitend zu der Ausstellung Kalter Krieg, Ursachen, Geschichte und Folgen. Heute Abend befassen wir uns mit einem in dieser Ausstellung gesetzten Schwerpunkt, und zwar mit der Entspannungspolitik in diesem Fall. Entspannungspolitik umfasst, wie Sie alle wissen, ein denkbar breites Spektrum. Vom Berlin-Abkommen über den deutsch-polnischen Vertrag, über den deutsch-sowjetischen Vertrag bis hin zu Rüstungskontrollverhandlungen, die bekannt geworden sind unter dem Namen SALT, Strategic Arms Limitation Talks. All diesen Bemühungen, all diesen Anläufen zu einer Entkrampfung, zu einer Entspannung des Kalten Krieges war das Bemühen um eine Konfliktmoderation gemein. Henry Kissinger hat diesbezüglich einmal gesagt, es geht uns nicht um das Schaffen einer idealen Welt oder paradiesischer Zustände. Es geht uns darum, diese Konfrontation in überschaubare und handhabbare Bahnen zu lenken. Und vor allem ging es in und mit dieser Entspannungspolitik darum, die Sprachlosigkeit des Kalten Krieges zu überwinden. Das ist auf den ersten Moment ein überraschender Befund, aber der Kern der Sache. Ausgerechnet in dieser Konfrontation, die sich durch aufgeheizte, emotional überhitzte Propagandaschlachten und durch ein verbales Trommelfeuer über mehrere Jahrzehnte auszeichnete, ausgerechnet in dieser Situation verzeichnen wir das Paradox, dass die Beteiligten ja, bis Ende der 60er Jahre im Grunde genommen in einer beiderseitigen Sprachlosigkeit verharrten, dass sie keine Foren entwickelten, innerhalb derer man über anstehende Konflikte sich austauschen konnte, direkt, indirekt, hinter den Kulissen oder aber im Rahmen von Gipfeltreffen. Das änderte sich nach 1969 und einige Zeithistoriker gehen mittlerweile in ihrer Begeisterung über die Entspannungspolitik sogar so weit zu sagen, sie habe das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Darüber kann man lange und mit Fug und Recht streiten. Das wird heute Abend auch nicht im Zentrum des Vortrags stehen, sondern heute Abend geht es um das Wie und um die Mittel der damals eingeschlagenen Konfliktmoderation, um die verschiedenen Etappen dieser Entspannungspolitik. Und darauf aufbauend naheliegenderweise auch die Frage, gibt es aus diesen Erfahrungen des Kalten Krieges irgendetwas, was für die heutige Zeit übersetzbar wäre? Nicht im Sinne von naiven Nachahmen, sondern im Sinne von Übersetzung. Frank-Walter Steinmeier hat diesbezüglich vor ein paar Monaten gesagt, es wäre vielleicht an der Zeit, mal auf die während der Rüstungskontrollverhandlungen des Kalten Krieges gemachten Erfahrungen zurückzugreifen und diese Erfahrungen zum Ausgangspunkt zu nehmen, für eine neuerliche Anstrengung, das sich abzeichnende Wettrüsten nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen den USA und China zu moderieren und abzudämpfen. Wie gesagt, das können keine Blaupausen sein, die Erfahrungen, die man während des Kalten Krieges gemacht hat, aber möglicherweise doch intellektuelle Anknüpfungspunkte für heutige Politik. Entspannungspolitik im Kalten Krieg, ein Angebot zur Entschärfung des aktuellen Ost-West-Konflikts, Fragezeichen. Wir hätten zu diesem Thema im Grunde keinen berufeneren Referenten finden können als Bernd Rother aus Berlin, Zeithistoriker und zugleich Mitarbeiter der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Und mit wem in der Bundesrepublik verbindet sich diese Entspannungspolitik mehr als dem ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler. Vielleicht folgt ja bald ein neuer. Vielen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns auf den Vortrag.
Ja, lieber Bernd, vielen Dank. Die Last ist groß, sozusagen hier Willy Brandt stellvertretend darzustellen, zu explizieren, was Willy Brandt in solch einer Situation gemacht hätte. Er hat uns dankenswerterweise schöne Sätze hinterlassen in seiner Abschiedsbotschaft an die Sozialistische Internationale im September 1992, wo er unter anderem schrieb, dass jede Zeit ihre Antworten braucht. Das ist meine Standardantwort auf Anfragen von Journalisten, die gerne von uns wissen wollen, wie wir als angeblich berufene Interpreten viel von Willy Brandts Vermächtnis meinen, dass er die heutige Situation sehen würde. Also jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten. Sie werden
am Ende meines Vortrags nicht dieses Zitat, aber was Ähnliches wiederhören. Heute Abend will ich beginnen damit, über den historischen Ort der Entspannungspolitik zu sprechen. Genauso gut könnte ich sagen, ich möchte über den historischen Ort des Kalten Krieges reden. Entspannungspolitik und Kalter Krieg sind ein Begriffspaar geworden, denn die Entspannungspolitik war eine Reaktion auf den Kalten Krieg, um zu verhindern, dass aus ihm ein heißer Krieg wurde. Zum Ende meines Vortrags will ich den Versuch wagen, den Historiker ungern unternehmen, um den bin ich aber gebeten wurde, und das ist ja jetzt gerade auch angekündigt worden, Erkenntnisse aus der Zeit der Entspannungspolitik auf die heutige internationale Lage anzuwenden. Wobei ich schon jetzt ankündige, angesichts des Regierungswechsels in den USA, ist der Nebel noch dichter geworden, in dem jeder stochern muss, der sich mit künftigen internationalen Entwicklungen befasst. Und ich habe mir vorgenommen, nie wieder eine Vortragseinladung so kurz nach einer amerikanischen Präsidentenwahl anzunehmen. Einige Wochen braucht man wohl wirklich noch, um herauszufinden, in welche der unterschiedlich pessimistisch beladenen Richtungen das geht. Gut, aber zu dem, was Historiker gut können, zu erklären, warum das, was geschehen ist, auch wirklich so geschehen musste. Historischer Ort, erster Teil, was ist damit gemeint? Ist damit mehr gemeint, als ein Ereignis oder ein Phänomen in den historischen Kontext einzubetten, also zu fragen, unter welchen Bedingungen es sich ereignete oder entwickelte. Die eigentliche, die geografische Bedeutung von Ort tritt hinzu. Wenn wir also den historischen Ort der Entspannungspolitik bestimmen wollen, dann können wir der Einfachheit halber damit anfangen, sie zu lokalisieren. Das ist in diesem Fall nicht schwierig. Der Ort der Entspannungspolitik ist Berlin. Noch genauer gesagt West-Berlin. Würden wir versuchen, den Kalten Krieg ebenso räumlich festzumachen, dann müssten wir neben Berlin auch Prag nennen. Denn der Kalte Krieg wurde im Bewusstsein der Zeitgenossen nicht nur durch die Blockade Berlins vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 markiert, sondern auch durch den kommunistischen Putsch in Prag im Februar 1948. Aber so sehr Prag für den Kalten Krieg steht, es stand und steht nicht für Entspannungspolitik. Ganz im Gegenteil. Der Prager Frühling 1968 war der Versuch einer innergesellschaftlichen Veränderung innerhalb der grundsätzlichen Prämissen sozialistischen Denkens, und seine Niederschlagung gefährdete geradezu die Entspannungspolitik. In Berlin hingegen begannen die Versuche einer Auflockerung der Ost-West-Beziehungen, auch die ersten Versuche, in den eisernen Vorhang, noch so ein Begriff aus dem Wortschatz des Kalten Krieges, ursprünglich aber aus der Theaterwelt stammend, in den eisernen Vorhang also kleine Türen einzufügen. Das Passierscheinabkommen vom Dezember 1963 war die erste Maßnahme seit 1945, die das Überschreiten der Grenze zwischen den Blöcken erleichterte, statt es zu erschweren. Kein Wunder, dass der Politiker, der das Passierscheinabkommen verantwortete, auch der war, der mit der Ostpolitik die Entspannung in Mitteleuropa vorantrieb, Willy Brandt, 1963 regierender Bürgermeister, ab 1969 Bundeskanzler. Aber natürlich reicht Berlin zur räumlichen Bestimmung des Kalten Krieges und der Entspannungspolitik nicht aus. Moskau und Washington waren die Zentren der Macht, in denen darüber entschieden wurde, wie weit die Entspannung gehen durfte. Sie waren die eigentlichen Protagonisten des Kalten Krieges und dann auch der Entspannungspolitik. Lief es zwischen beiden gut, dann hatte Entspannung eine Chance. Lief es schlecht, dann fielen die internationalen Beziehungen in den Kalten Kriegsmodus zurück. Wenn wir uns diese Verortung auf einer Weltkarte vergegenwärtigen, und wir leben ja in einer Phase der Globalisierung, wo auch Historiker, wo auch Politikwissenschaftler gefordert werden, sich klarzumachen, dass sie sich Gedanken um die gesamte Welt, den gesamten Globus machen müssen. Wenn wir uns also diese Verortung auf einer Weltkarte vergegenwärtigen, dann merken wir sofort, dass es ein Viertel, nur ein Viertel des Planeten war, ungefähr im Nordwesten der gängigen Weltkarten angesiedelt, auf das sich der Kalte Krieg konzentrierte. Sicherlich das ökonomisch und militärisch bedeutendste Viertel, aber eben doch nicht die ganze Welt. Zugegeben, der Ost-West-Konflikt dominierte auch in anderen Gegenden, so zwischen der Volksrepublik China und Taiwan und auf der koreanischen Halbinsel. Aber der Takt wurde bis 1989 im Nordwesten vorgegeben. Soweit zur Verortung der Entspannungspolitik auf der Landkarte. In welcher historischen Umgebung entstand sie? Ein Krieg, der ein kalter war, weil er, jedenfalls an der Nahtstelle der gegeneinander stehenden Weltordnungskonzepte und ihrer Militärbündnisse, in Europa also, ohne Waffengebrauch geführt wurde. Einen solchen Krieg, einen kalten Krieg, konnte man nicht mit den üblichen Mitteln der Friedenssuche beenden. Ein Siegfrieden war nicht möglich, denn das hätte dann doch zuvor einen heißen, einen atomaren Krieg und somit die großflächige Selbstvernichtung der Menschheit verlangt. Einen Verständigungsfrieden konnte es auch nicht geben, denn beide Systeme wollten dem jeweils anderen ein Ende setzen. Erst in der Mitte der 1980er kamen Konzepte auf, sich gegenseitig auf Dauer die Existenzberechtigung zuzubilligen. Man denke an das SED-SPD-Papier. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen, kamen auf beiden Seiten schnell unter Kritik, die eigenen Werte zu verraten. Der Nichtkrieg wurde so zum Modus Vivendi. Was Nichtkrieg genau bedeutete, änderte sich im Laufe der Jahre. Anfang der 1960er Jahre entwickelten Moskau und Washington ein Interesse an der Entspannung der Beziehungen. Das Atomwaffenarsenal und die Reichweite der Raketen waren derartig gewachsen, dass eine atomare Auseinandersetzung die weitgehende Selbstauslöschung der Menschheit bedeuten konnte. Das aber wollten weder die US-Präsidenten noch die KPdSU-Generalsekretäre. Die Kuba-Krise im Herbst 1962 hatte vor Augen geführt, wie riskant eine Politik des Brinkmanship, des Spiels mit dem Feuer war. Übersehen sollten wir aber nicht, dass die Entspannungspolitik nicht in dem Moment entwickelt wurde, als die Bipolarität Moskau-Washington am stärksten ausgeprägt war, das höchste Maß an Beherrschung der internationalen Politik erreicht hatte, sondern erst dann, als die bipolare Ordnung die ersten Kratzer abbekommen hatte, unter anderem durch die Spaltung der sogenannten kommunistischen Weltbewegung. Entspannung zwischen den beiden Supermächten war auch nötig geworden, um Energien umleiten zu können auf die Einhegung dritter Mächte, wie zum Beispiel Peking. Die Bipolarität Moskau-Washington war nicht einfach eine Konkurrenz um Vorherrschaft, wie zum Beispiel zwischen dem Römischen Reich und dem der Parther, sondern sie war der Kampf zwischen zwei weltanschaulich kodierten Mächten, zwischen der Vormacht des Kapitalismus und der des Staatskommunismus oder, wie sie selbst behaupteten, zwischen dem Bannerträger von Freiheit und Demokratie und dem Bannerträger des real existierenden Sozialismus. Raum für abweichende, differenzierende Vorstellungen war in der Hochphase der Konfrontation nicht vorhanden. Beide Seiten hatten einen universellen Anspruch. Sie wollten die ganze Welt nach ihren Vorstellungen formen. Entspannungspolitiker der 60er Jahre glaubten, den Zug der Zeit, man könnte auch sagen den Weltgeist, auf ihrer Seite zu haben. Kapitalismus und Kommunismus würden sich allmählich annähern, zu modernen Industriegesellschaften konvergieren, die Elemente beider Gesellschaftsmodelle aufnehmen würden. Mehr Planung und umfangreichere soziale Absicherung im Westen, größere individuelle Freiheiten und mehr Markt im Osten. Die Entspannungspolitik war gedacht als das politische Äquivalent zur Konvergenz im sozioökonomischen Bereich. Man kann das sehr schön nachlesen in Willy Brandts Harvard-Vortrag Der Zwang zur Koexistenz, The Ordeal of Coexistence in Harvard 1962. Aber auch ihre Protagonisten wie Willy Brandt mussten sich mit der Frage auseinandersetzen, welche der beiden Seiten bei dieser Konvergenz tendenziell die Oberhand behalten würde. Aus heutiger Sicht scheint es so, als sei die Überlegenheit und größere Anziehungskraft von Demokratie und Marktwirtschaft des Westens immer evident gewesen. Zeitgenossen hatten Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre durchaus Zweifel. Der Start des ersten Sputnik und der ersten bemannten Raumkapsel schienen eine technologische Überlegenheit der Sowjetunion anzukündigen, die bereits auf dem Gebiet der Atomwaffen und der Interkontinentalraketen gleichgezogen hatte. Und wohin die gerade unabhängig gewordenen oder werdenden bisherigen Kolonien tendieren würden, sowohl innen- wie auch außenpolitisch, war völlig unklar. Selbst Indien galt zwar in Abgrenzung von der Volksrepublik China als größte Demokratie der Erde, insofern also als westlich ausgerichtet, aber war zugleich außenpolitisch eher auf Seiten der Sowjetunion zu finden, im Unterschied zu Pakistan, was als Amerika-Verbündeter galt und mit allen ganz vielen Einschränkungen heute immer noch gilt. Bis in die 1960er Jahre gab es also nicht wenige Beobachter, die es für möglich hielten, dass die kommunistischen Systeme dem Westen auf Dauer überlegen sein könnten. Und sei es nur durch ruchloses Machtstreben oder sogar durch größere ökonomische und technische Leistungsfähigkeit. Entspannungsbefürworter teilten diese Skepsis nicht. Immerhin hatte es, sofern wir uns auf den nordatlantisch-europäischen Raum beschränken, den Nordwesten, 1953 und 1956 gegen die kommunistische Diktatur Aufstände gegeben, in der DDR, Polen 53 auch, 56 in Ungarn, aber keine Aufstände gegen eine kapitalistisch-demokratische Regierung. Spätestens seit Ende der 1950er Jahre stellten die Entspannungsbefürworter auch fest, dass sich das westliche demokratische Modell in fast jeder Hinsicht den autoritären Gesellschaften, sowohl den kommunistischen als auch den rechten Diktaturen, überlegen zeigte. Man müsse, man brauche keine Angst vor der Systemkonkurrenz zu haben. Eine Vertiefung der Kontakte zwischen Ost und West, eine gezielte kommunikative Einwirkung auf den Osten, das ist ein Begriff aus Reden von Entspannungspolitikern in der ersten Hälfte der 60er Jahre, eine gezielte kommunikative Einwirkung auf den Osten sei für diesen eine Gefahr, nicht für die marktwirtschaftlich und wohlfahrtsstaatlich verfassten Demokratien, wobei das Wohlfahrtsstaatliche eine zwingende Voraussetzung dafür war, dass man diese sichere Annahme haben konnte. Besonders dann, wenn man selbstbewusst und offensiv auftrat. Zu den Politikern, die diese Position vertraten, gehörten John F. Kennedy und auch Willy Brandt. Sie meinten, bei näherer Betrachtung stelle man fest, dass die sozioökonomischen Ziele der kommunistischen Diktaturen sich doch an den Errungenschaften des Westens orientierten. Khrushchev musste das mit der rhetorisch gerade noch machbaren, aber vom Inhalt überhaupt nicht überzeugenden Formel des Überholens ohne Einzuholen kamuflieren. Ganz zu schweigen von der erkennbaren Sehnsucht der Völker, so zu leben wie im Westen, am liebsten wie in den Vereinigten Staaten. Der Osten stand in der Gefahr, sich durch zu engen Umgang an den Westen zu assimilieren. Häufig wird gesagt, sich anzustecken, aber anstecken tut man sich mit einer Krankheit und im Westen war keine Krankheit feststellbar. Also sich zu assimilieren, nicht umgekehrt. Konvergenz, so die Schlussfolgerung, werde kein symmetrischer Prozess sein, sondern zugunsten des Westens ausgehen. Entspannungspolitik beschleunige dies und damit schlussendlich auch das Ende diktatorischer Herrschaft. Solche Konvergenzvorstellungen waren nicht aus der Luft gegriffen. Sie basierten unter anderem auf der Tatsache, dass auf beiden Seiten die Art und Weise des Produzierens sehr ähnlich organisiert war. Das fordistische Modell der Massenproduktion in Fließbandarbeit, begleitet von einer dominierenden Stellung von Chemie-, Elektro- und Stahlindustrie, hatte, aus den USA kommend, in der Sowjetunion bereits in den 20er Jahren Fuß gefasst. In den Jahrzehnten des Kalten Krieges und der Entspannungspolitik war es in den westlichen Gesellschaften zum dominanten Modell geworden. Im Ostblock die Blaupause, an der man sich orientierte, die man aber nicht vollständig in die Realität umsetzen konnte. Konvergenztheoretiker gingen davon aus, dass die ähnlich gelagerten Erfordernisse industriellen Produzierens auf die übrigen Bereiche der Gesellschaft ausstrahlen und die ideologisch bedingten Unterschiede abschleifen würden. Zur Entspannungspolitik gehörten deshalb auch Bestrebungen engerer ökonomischer Zusammenarbeit über Blockgrenzen hinweg. Sie setzten in den 60er Jahren ein und hatten für die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion besondere Bedeutung und auch für die Tatsache, dass die Ostpolitik durch den Bundesverband der deutschen Industrie unterstützt wurde. Voraussetzung dafür war, dass man beiderseits der Blockgrenzen ähnlich wirtschaftete und das war ja gegeben. Der Osthandel schien die Konvergenzerwartungen zu bestätigen und für die Entspannungspolitik ein festes Fundament zu werden. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre aber gelangte das fordistische Modell an sein Ende. Die 30 goldenen Jahre seit Kriegsende, golden tatsächlich im Westen, im Osten eher bronzefarben, aber auch dort von einer Mehrung des Wohlstandes gekennzeichnet, gegenüber in Jahre der Krise mit steigender Arbeitslosigkeit, wachsender Inflation und stagnierenden Wirtschaftsleistungen. In den 80er Jahren stellte sich allmählich heraus, dass den kapitalistischen Ökonomien der OECD-Staaten unter neoliberalen Vorzeichen der Übergang zu Elektronik, Digitalisierung, Computerisierung etc. gelang, während die Ökonomien der zentralen Planwirtschaft daran scheiterten. In diesen staatskommunistischen Gesellschaften schnürten die Produktionsverhältnisse immer deutlicher die Entwicklung der Produktivkräfte ein. Da sich zugleich seit den 1970ern die Integration der Comecon-Länder, also der osteuropäischen Staaten und der Sowjetunion, in den kapitalistischen Weltmarkt erheblich beschleunigte, verschlechterten sich die Terms of Trade für die kommunistischen Länder drastisch. Folge waren wachsende Zahlungsbilanzdefizite, anders gesagt, eine wachsende Verschuldung gegenüber dem Westen. Die Sowjetunion reagierte nach dem St. Florians-Prinzip und forderte nun von ihren Verbündeten für den größten Teil der Rohöllieferungen Weltmarktpreise. Länder wie die DDR konnten dies nur durch Steigerung der Exporte in das sogenannte nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet wettmachen, aber was dorthin verkauft wurde, fehlte in den Regalen und Lagern der heimischen Wirtschaft. 1982 stand die DDR kurz davor, öffentlich ihre Zahlungsunfähigkeit erklären zu müssen, im neuen Band der Dokumente zur Deutschlandpolitik, schöne Dokumente dazu abgedruckt. Die hektische Suche nach einem Milliardenkredit in Devisen begann und endete erst, als 1983 der Weiße Ritter in Gestalt von Franz Josef Strauß erschien. Schon zuvor, 1981, hatte Polen de facto gegenüber den internationalen Gläubigern die Insolvenz anzeigen müssen. Ist es Zufall, dass dies auch die Jahre waren, in denen die Entspannungspolitik ins Trudeln geriet? Bei dichter Beobachtung eher Zufall, aus der Distanz betrachtet sicher nur partiell oder fast gar nicht ein Zufall. Auf westlicher Seite geriet die Sozialdemokratie in eine Krise, in der sie bis heute steckt. Ihre Strategie der reformistischen Umverteilung der Zuwächse innerhalb des kapitalistischen Systems war mit dem Fordismus kompatibel, aber mit der neoliberalen Herausforderung tat und tut sie sich schwer. Auch der Kommunismus Moskauer Prägung basierte, wie erwähnt, auf fordistischen Produktionsmethoden, die nun zunehmend obsolet wurden. Das heißt, die Protagonisten der Entspannungspolitik schwächelten. Weiteres kam hinzu. Das Verständnis von Politik änderte sich. Kämpfe sozialer Großgruppen, Klassenkampf könnte man es nennen, wurden immer mehr von Auseinandersetzungen um die Befreiung des Individuums überlagert. Paradigmatisch dafür, für diesen Wandel, stand der Aufstieg der individuellen Menschenrechte als Leitthema der internationalen Politik unter Jimmy Carter. Auch dies brachte vorrangig Sozialdemokratie und kommunistische Parteien in Legitimationsprobleme, während der Neoliberalismus nach anfänglichen Schwierigkeiten gut mit dem Individual Turn, dem Wechsel vom Denken in Kollektiven zum Denken in Individuen, zurechtkam und neue progressive Bewegungen wie die Grünen sowieso, denn sie waren Träger und Produkt genau dieses Wandels in einem. So wurde zum Beispiel der Kampf der polnischen Arbeiter 1980-81 nicht als Klassenauseinandersetzung, nicht als soziale Auseinandersetzung, sondern als Streben nach individuellen Freiheiten interpretiert. Und im Westen verloren die linken Bewegungen allmählich die Arbeiterschaft aus dem Blick, wandten sich Minderheitsrechten zu. Wie im Bereich der Wirtschaft können wir auch in der Politik in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eine grundlegende Umstrukturierung der Kräfte und der Konfliktlinien feststellen. Scharnierjahr ist 1979, nicht das vielbeschworene Jahr 1973 mit der ersten Ölkrise. 1979 ist das Jahr, in dem die Entspannungspolitik ihr vorläufiges Ende fand. Mit dem NATO-Doppelbeschluss und der sowjetischen Invasion in Afghanistan, mit Margaret Thatchers Wahlerfolg. Ergänzt man dies um den Sieg der Sandinisten in Nicaragua, Deng Xiaopings Machtübernahme und den Sturz des Schah, um die zweite, viel tiefer als 1973 greifende Ölkrise und die Gründung der Grünen, dann erkennt man eine grundlegende Umgestaltung der politischen Landschaft. Weitet man den Blick noch auf 1978 und 1980, auf die Wahl von Papst Johannes Paul II., Oktober 1978 ins Amt gekommen, und auf die Gründung des Solidarność sowie die Wahl von Ronald Reagan 1980, dann erkennt man den tiefen Einschnitt in kürzester Zeit noch klarer. Polen, das gemessen an der Größe des Landes in dieser Auflistung mit Wojtyla und Solidarność eine herausgehobene Rolle spielt, steht für die Verbindung zwischen ökonomischer Krise und politischer Neuausrichtung. Die polnische Regierung versuchte 1980, die überhandnehmende Auslandsverschuldung durch Sparmaßnahmen in der Sozialpolitik zu bekämpfen. Arbeiter protestierten dagegen und gründeten Solidarność, wie wir alle wissen. die schnell von einer Gewerkschaft zu einer grundsätzlichen Alternative zur KP wurde. Für die Protagonisten der Entspannungspolitik wie Willy Brandt und Bruno Kreisky war die neue unabhängige Bewegung bei aller Sympathie für deren gewerkschaftliche Forderungen eher eine Gefährdung der Stabilität in Mitteleuropa und damit des Friedens als ein Beitrag zur Überwindung der Blöcke. Die Entspannungspolitiker fanden keine positive, in die Zukunft weisende Antwort auf die polnische Krise. Ihre Politik basierte auf Beziehungen zwischen Regierungen und hatte keine Rolle für die Bürgerrechtler vorgesehen. Überhaupt sind die Beziehungen zu den oppositionellen Bürgerrechtsbewegungen Osteuropas der größte Schwachpunkt im Konzept der westlichen Entspannungspolitik. Schon auf der Ebene der Begrifflichkeiten wird dies deutlich. Die Bundesregierung schloss 1970 mit der Sowjetunion und mit der Volksrepublik Polen Verträge über die Normalisierung, Zitat, der Beziehungen. Gemeint war die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und das Bekenntnis zum Frieden in Europa. Normalisierung. Das Wort besaß in jenen Jahren noch eine weitere Bedeutung. In der Tschechoslowakei stand es nach dem 21. August 1968, nach dem Einmarsch der Roten Armee und ihrer Vasallen, für die Gleichschaltung von Politik und öffentlichem Leben, für die Repression gegen die Reformkräfte. Dies wurde in der Tschechoslowakei Normalisierung genannt. Zweierlei Normalisierung zur selben Zeit. Sicher wollte die Regierung Brandt-Scheel nur die eine Form der Normalisierung, die der Herstellung normaler völkerrechtlicher Beziehungen. Aber für die sowjetische Führung gehörten die Normalisierung in der Tschechoslowakei und die Normalisierung der Beziehungen mit dem Westen zusammen. Moskau ging es in beiden Fällen um die Stabilisierung des Status quo. Nicht, dass diese Parallelität bei den Bürgerrechtlern zur Ablehnung der Entspannungspolitik geführt hätte. Das Problem lag auf westlicher Seite. Dort wurde mehrheitlich verkannt, wie nötig es gewesen wäre, auf die im Osten betriebene doppelte Normalisierung mit Signalen an die gesellschaftliche Opposition in Polen, der Tschechoslowakei und anderen kommunistischen Staaten zu reagieren. Signalen der Wertschätzung, Signalen auch des offenen Bekenntnisses, dass man vom Westen her nicht viel unternehmen könne. Janusz Reiter, nach 1990 polnischer Botschafter in Deutschland, beschrieb die Alternativen, wie er sie für die 80er Jahre sah, 1993 rückblickend so. Es wäre legitim gewesen, Solidarność und den anderen Bürgerrechtsbewegungen in den 80ern zu sagen, und ich zitiere jetzt, wir können für euch nicht viel tun. Es gibt Grenzen des Machbaren, es sind Grenzen der Realpolitik, nennen wir das so. Aber wir stehen auf eurer Seite und daran wird es keinen Zweifel geben. Das Problem entstand dort, so fuhr Reiter fort, wo es Zweifel gab, auf welcher Seite die Partner im Westen standen. Das war das eigentliche Problem. Nicht Überlegungen, ob man mit der Solidarität, Solidarność, hätte reden sollen, anstatt mit Jaruzelski. Es ging allein um die Frage des Grundsatzes, der eben nicht im Widerspruch stand zu der Realpolitik. Soweit Reiter. Aber dieses Signal unterblieb. Und der tschechische Bürgerrechtler Otto Filip ergänzte, ich zitiere ihn, die Entspannungspolitik hatte keine Alternative. Aber es gab leider auch keine alternative Entspannungspolitik der SPD gegenüber den Dissidenten. Das führte, weiter Otto Filip, das führte wahrscheinlich darüber kann ich ja nun etwas mehr sagen, Mitte der 80er Jahre innerhalb der geistigen Opposition in Prag zu einem mächtigen Rechtsruck. Ende des Zitats. Schaut man heute auf die politische Szene Osteuropas, kann man die Folgen dieses strategischen Fehlers der Sozialdemokraten immer noch erkennen. Die Nachfolger der Bürgerrechtler sind weit überwiegend in christdemokratischen oder konservativen Parteien. Sozialdemokraten nennen sich heute die mehr oder minder gewendeten Ex-Kommunisten, zum Beispiel die in Rumänien. In den frühen 80er Jahren ging es nicht mehr um eine Weiterentwicklung der Entspannungspolitik, sondern darum, ob deren Erfolge gewahrt werden könnten oder man vollends in einen neuen zweiten Kalten Krieg geraten würde. Für manche Beobachter war zeitweise in den ersten Jahren der Regierung Reagan die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges und sei es nur aus einem Computerfehler heraus größer als die Chance, die beiderseitigen Verhärtungen durch Verhandlungen zu überwinden. Dass Letzteres obsiegte, die Verhärtungen durch Verhandlungen zu überwinden, lag auch am Erbe, das die Entspannungspolitik hinterlassen hatte. Eines der wichtigsten Ziele der Entspannungspolitik war gewesen, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Kein führender Politiker der einen oder der anderen Seite sollte das Gefühl haben, wenn er nicht als Erster auf den roten Knopf drückte, würde ihm die Gegenseite zuvorkommen. Die Kuba-Krise hatte gezeigt, dass weder Kennedy noch Khrushchev den Atomkrieg für führbar hielten. Dieses gegenseitige Einverständnis sollte auf Dauer gestellt werden. Um das zu erreichen, sah insbesondere die Ostpolitik, die gewagteste Variante der Entspannungspolitik, regelmäßige persönliche Treffen der Spitzenpolitiker vor. Persönliches Kennenlernen sollte zu persönlichem Vertrauen führen. Paradoxerweise wurde der Sinn dieses Vorgehens am eindringlichsten im Fall des geschworenen Entspannungsgegners Ronald Reagan demonstriert, der in Michail Gorbatschow einen Gesprächspartner fand, dem er vertraute, obwohl dieser doch Kommunist war. Aber dies war nicht mehr ein Dialog auf gleicher Augenhöhe wie zwischen Brezhnev und Nixon. Sicherlich, das Ende des Kommunismus, des Sowjetkommunismus zwischen 1989 und 1991 hatte mehrere Ursachen. Von der ökonomischen Krise, über die ich schon gesprochen habe, aus der es innerhalb des gegebenen Modells keinen Ausweg mehr gab. Über das Streben nach nationaler und gesellschaftlicher Freiheit wie in Polen bis hin zu der Sondersituation der DDR, in der die Mehrheit der Bevölkerung davon träumte, so zu leben wie der andere Teil der Nation. Und nicht zu vergessen die subversive Wirkung des Papstes im katholischen Polen oder des amerikanischen Way of Life in allen Ländern des Ostblocks. Aber es hätte am Ende auch zu einem letzten Aufbäumen der herrschenden Kaste kommen können, zu einer chinesischen Lösung. Selbst wenn die Repression an einem Volksaufstand gescheitert wäre, hätte der Kalte Krieg damit dennoch ein blutiges Ende genommen. Dass es dazu nicht kam, dass das Ende unblutig war und mehr der deutschen Revolution des Jahres 1918 ähnelte als der Oktoberrevolution von 1917, lag entscheidend an der Entspannungspolitik. Die Blockkonfrontation, auch die persönliche Konfrontation zwischen den Eliten, war schon so weit abgebaut, dass auch fern am Horizont nicht die militärische Variante der Krisenlösung auftauchte. Die kommunikative Einwirkung des Westens auf den Osten, wie Willy Brandt es 1962 genannt hatte, hatte die Herrschaftslegitimation des Ostens derart zersetzt, dass selbst die Stasi kaum noch einsatzfähig war. Aber auch den Führern des Ostens gezeigt, dass sie in Gesprächen und Verhandlungen, in Kompromissen und Verträgen von der anderen Seite nicht übervorteilt werden würden. Es herrschte nicht mehr die Diplomatie ungleicher Verträge wie zu Zeiten des Imperialismus im 19. Jahrhundert, nicht mehr die des Siegfriedens wie im Ersten Weltkrieg und nicht mehr die der Erpressung und der geheimen Zusatzabkommen wie unter Hitler und Stalin. Putin bewertete die Ergebnisse der Jahre 1990-91 anders als gigantisches Betrugsmanöver des Westens an der Sowjetunion. Aber diese Sicht findet keine Bestätigung in den Akten. Die Auflösung der Sowjetunion war Ergebnis innersowjetischer Widersprüche und die des Ostblocks Resultat der klassischen vorrevolutionären Situation, wie sie Lenin beschrieben hat, die da unten wollten nicht mehr weiter wie bisher und die da oben konnten nicht mehr weiter wie bisher. Und damit sind wir schon in der Vorgeschichte der Jetztzeit. In der Einladung wurde Ihnen versprochen, und in der Einführung erneut, ich würde darauf eingehen, ob die Entspannungspolitik des Kalten Krieges auch ein Angebot zur Entschärfung des aktuellen Ost-West-Konflikts sein kann. Dieser Titel wurde, glaube ich, sogar vor dem Ergebnis der US-Präsidentenwahlen formuliert, jedenfalls bevor man es geistig verarbeitet hatte. Ob es nach Trumps Amtsantritt diesen Ost-West-Konflikt überhaupt noch gibt, wo doch nun in Moskau wie in Washington und in Peking Oligarchen regieren, will ich beiseite schieben. So einfach will ich mich nicht davon stehlen. Ich will mich aber darauf beschränken, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Ost-West-Konflikt der 1950er bis 1980er Jahre und den heutigen Beziehungen zwischen der NATO und Russland herauszuarbeiten. Wobei, erlauben Sie mir diese letzte Abschweifung, es auffällig ist, dass der Wunsch, aus der Geschichte des Kalten Krieges und der Entspannungspolitik etwas für die Gestaltung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen oder auch europäisch-chinesischen Beziehungen heute und in naher Zukunft zu lernen, viel schwächer ausgeprägt ist. Da müsste man sich ja auch mal fragen, müssen wir da nicht mal zurückschauen. Was nun die Lage zwischen den USA, Europa und Russland angeht, so sehe ich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen der Phase der Entspannungspolitik und heute. Auch und gerade im sowjetischen Verständnis der Entspannungspolitik ging es darum, den zwischen 1943, der Konferenz von Teheran, und 1948, dem kommunistischen Putsch in Prag, geschaffenen Status zu stabilisieren. Grenzen sollten künftig unveränderbar sein. Dank Egon Bahrs Verhandlungskunst wurden sie nur unverletzlich und damit die Tür zur deutschen Einheit nicht verschlossen. Die Blöcke sollten sich nicht mehr gegenseitig in Frage stellen. Schließlich sollte es auch, ein ganz wichtiges Anliegen für Moskau, zu groß angelegter wirtschaftlicher Kooperation kommen. Die Sowjetunion unter Brezhnev legte Wert darauf, selber als vertragstreu anerkannt zu werden und vom Westen ebenfalls unbedingte Vertragstreue zu verlangen. Neben einem Netz von Verträgen, Grundsatzverträgen und Abkommen zur Kooperation in einzelnen Bereichen wie Wirtschaft, Kultur oder Jugendaustausch, gehörte, wie erwähnt, zur Entspannungspolitik auch die Etablierung regelmäßiger persönlicher Treffen. Man muss daran erinnern, dass direkte Begegnungen zwischen Spitzenpolitikern des Ostens und des Westens vor Beginn der Entspannungspolitik sehr selten waren. In den Westen reiste Brezhnev erstmals im Oktober 1971. Beiden Protagonisten der europäischen Entspannungspolitik, Brandt und Brezhnev, ging es darum, beim Gegenüber Vertrauen aufzubauen. Vertrauen in die Person und Vertrauen in die Institutionen, mit denen sie zu tun hatten, um ihr politisches Projekt einer europäischen Friedensordnung auf Dauer zu stellen. Deshalb waren sogenannte inoffizielle Zusammenkünfte wie Brandts Besuch auf der Krim 1971 mit stundenlangen Gesprächen, mit gemeinsamem, nahezu exzessivem Konsum von Alkohol und Zigaretten, mit Bootsausflügen und Schwimmen in Brezhnevs Meerwasserpool integrale Bestandteile dieses politischen Projektes. Welch ein Kontrast zu Putins Provokation der Bundeskanzlerin, als er im Wissen um Merkels Hundephobie ihr aufnötigte, während eines Gesprächs neben seinem Hund zu sitzen. Das sind nicht Anekdoten, sondern politische Signale. Geht es um Verständigung oder geht es um Vorherrschaft? Wenn es nicht mehr wäre an Unterschieden, könnte man noch darüber hinwegsehen. Aber es ist mehr. Die sowjetische Führung unter Brezhnev und seinen Nachfolgern wollte die existierende Ordnung in Europa fixieren. Unverletzlichkeit von Grenzen und Vertragstreue waren zentrale Elemente dieser Konzeption. Muss ich noch extra den Unterschied zu Putin betonen? Er liegt auf der Hand. Die Außenpolitik Russlands heute entspricht nicht derjenigen der Sowjetunion in den 60er bis 80er Jahren, sondern derjenigen Stalins nach 1945. Stalin hielt nicht viel von Vertragstreue. Ihm ging es um die Schaffung eines Cordon sanitaire, um die Etablierung gefügiger Regierungen in den Nachbarstaaten, ähnlich heute Putin. Eine Neuauflage der Entspannungspolitik setzt voraus, dass beiden Seiten der Sinn nach Entspannung steht. Russland aber sucht nicht Entspannung, sondern Anerkennung als imperiale Macht mit einer garantierten Einflusszone. Diese Sichtweise, meine Sichtweise, heißt nicht, dass keine Erfahrungen oder Erkenntnisse der Entspannungspolitik heute wiederbelebt werden könnten. Natürlich ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben. Merkel und Steinmeier handelten nach dieser Maxime. Bei Gabriel gehe ich mal davon aus, dass es sein wird, aber ein bisschen früh, um schon Urteile abzugeben. Vielleicht wäre es besser gewesen, zum Beispiel nach der Annexion der Krim, Russland nicht aus der G8-Runde auszuschließen, sondern auf der nächsten Zusammenkunft mit Putin ein einziges Thema zu debattieren, eben die Annexion. Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland sind, wie stets, eher ein auf beiden Seiten stumpfes, denn ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidig ist immer noch fähig zu schneiden. Ist scharf. Nein, sie sind ein auf beiden Seiten stumpfes Schwert. Ihre Bedeutung ist viel mehr symbolisch, denn ökonomisch. Aber, und da folge ich Carsten Vogt, solange niemand einen besseren Vorschlag parat hat, bleibt es bei der Alternative gar nicht oder beinahe hilflos zu reagieren. Gar nicht hätte bedeutet, den Fehler der Entspannungspolitik gegenüber den Bürgerrechtlern Osteuropas zu wiederholen, die Bedeutung von Symbolpolitik zu unterschätzen. Und es muss gerade heute auch daran erinnert werden, dass der Hamel-Bericht von 1967, mit dem die NATO die Entspannungspolitik für sich adaptierte, als Voraussetzung eine ausreichende militärische Stärke des Westens proklamierte. Insofern steht auch die Entsendung von NATO-Kontingenten nach Polen und ins Baltikum in der Tradition der Entspannungspolitik. Aber ist das nicht alles Schnee von gestern? Müssen wir nicht vielmehr um Antworten auf eine amerikanisch-russische Entente autoritärer Politiker suchen? Auf die sich abzeichnende Allianz von Trump, Farage, Le Pen und Putin? Wir stehen vor ganz neuen Problemen. In Washington regiert eine Partei, deren Programm dem der AfD entspricht. Und der wichtigste Berater des Präsidenten, Stephen Bannon, ist nach unserem Verständnis ein Rechtsradikaler. Die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie ist in vielen Ländern so gering wie nie nach 1945. Und man kann nicht mehr sagen, dass das Streben der Völker darauf ausgerichtet ist, so zu leben wie im klassischen Westen des Kalten Krieges. Nur noch das Wohlstandsversprechen strahlt nach außen, wie wir an den Migrationsbewegungen sehen. Aber im Inneren zweifeln mehr Menschen denn je, dass das Wohlstandsversprechen noch eingelöst werden kann. Der Blick zurück schadet nie. Aber wie kaum zuvor, sonst müssen wir uns heute von altem Denken lösen. Dankeschön.
Ein Blick auf die Entspannungspolitik während des Kalten Krieges hilft uns also nur bedingt weiter, wenn wir nach Lösungen für die heutigen Spannungen zwischen Ost und West suchen. Diesen Schluss jedenfalls zieht der Historiker Bernd Rother. Entspannungspolitik im Kalten Krieg, ein Angebot zur Entschärfung des aktuellen Ost-West-Konflikts, hieß ein Vortrag, den ihr eben gehört habt und den er im Februar 2017 im Rahmen einer Vortragsreihe zur Ausstellung »Der Kalte Krieg – Ursachen, Geschichte und Folgen« in Hamburg gehalten hat. Am Mikrofon war Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.